Meine lieben Freunde, unser Thema kennen Sie, der Erste, der unter dem Kreuz Frieden fand. Ich lese dazu einige Worte aus der Leidensgeschichte unseres Herrn, aus Lukas 23. Wir lesen zunächst Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie daselbst Jesus und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Dann Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Meine lieben Freunde, die Römer waren harte Herren. Und in der damaligen Zeit wurde ein Todesurteil schnell ausgesprochen. Die häufigste Art der Hinrichtung war die Kreuzigung. Diese grausame Art durfte aber nicht bei Römern angewandt werden, sondern nur bei den unterworfenen Völkern und häufig bei den Sklaven. Die Richtstätte für Jerusalem war Golgatha. Und vor mehr als 1900 Jahren haben da einmal drei Kreuze gestanden. An dem linken hing ein Verbrecher und an dem rechten. Und in der Mitte hing Jesus Christus. Pilatus hat gar als Überschrift und Grund für seine Hinrichtung angegeben: Dieser ist Jesus, der König der Juden. Und dann spricht plötzlich einer von den beiden Übeltätern, den, der da in der Mitte hängt, an. Und er nennt ihn Herr. Und er sagt: Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Wie sollen wir das nur verstehen? Vor demselben Problem stand der Apostel Paulus, als er später das Evangelium ausrief. Er schrieb den Korinthern: Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wir müssen dazu bedenken, dass den Menschen in der damaligen Zeit, zumal den Juden, der Ausdruck Christus etwas ganz Besonderes war. Christus heißt der Gesalbte, das war der von Gott verheißene Herrscher und Retter. Und der am Kreuz, das war der größte denkbare Gegensatz. Und das wusste Paulus. Und er sagt, das ist den Juden, und die stehen für alle Frommen, den Juden ein Ärgernis. Und den Griechen, und die stehen für die Intellektuellen, denen ist es eine Torheit. Und dann fügt er hinzu, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen: Christus, Gottes Weisheit, Gottes Kraft. Wie wollen wir das alles verstehen? Wir können es nur verstehen, wenn wir darüber nachdenken, wie Gott ist. All das ist im Wesen Gottes begründet. Und wir müssen Folgendes wissen: Gott ist einmal heilig. Das heißt vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen treu, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Das ist sein Wesen. Er kann nie dagegen handeln. Dann ist Gott Liebe. Das heißt viel mehr, als wenn wir sagen, er übt Liebe. Der größte Schuft übt auch hin und wieder an irgendeinem Menschen Liebe. Aber Gott ist Liebe. Und Gott ist unwandelbar. Das heißt, Gott ist immer heilig, immer Liebe. Er ist nie heilig auf Kosten seiner Liebe und er übt nie Liebe auf Kosten seiner Heiligkeit. Er ist beides gleichzeitig und beides vollkommen. Erst wenn wir das wissen, können wir daran gehen, Gottes Handeln zu verstehen. Und nun wurde der Mensch zum Sünder. Wir dürfen nicht vergessen, wer der Mensch ist. Wir lesen im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott alles geschaffen hat. Aber wenn es um den Menschen geht, so heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Gleichnis, in unserem Bilde. Und als er ihn schuf, heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch stand Gott besonders nah, an ihm hing sein Herz. Und dieser Mensch ist bei der ersten Erprobung zum Feinde Gottes übergelaufen. Das muss für Gott etwas Furchtbares gewesen sein. Und wir lesen später, als die Menschen sich recht in der Sünde wälzten, dass es Gott reute, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es heißt, es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und das ist das große Problem Gottes geworden. Die Tatsache, dass wir Menschen Sünder sind. Und das ist auch unser Problem. Wir müssen mit Gott ins Reine kommen. Wir können daran nicht vorbeigehen. Denn auf uns alle kommt das Gericht zu. Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aus der Formulierung hört man heraus, so sicher wie das Sterben, so sicher das Gericht. Es gibt so viele Menschen, die möchten die Zukunft wissen. Was wir wirklich wissen müssen, das ist uns gesagt. Sterben und dann das Gericht. Jetzt stand Gott vor einem ganz großen Problem. In seiner Gerechtigkeit hätte er den Menschen verdammen müssen. In seiner Liebe wollte er ihm helfen. Und die Lösung war das Opfer Jesu am Kreuz. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Der Vater und der Sohn haben gemeinsam das gewaltige Erlösungswerk durchgeführt. Der Beitrag des Menschen, das sage ich jeden Abend, ist Buße und Glauben. Buße, das Erkennen und Bekennen seiner Schuld. Und Glaube, an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen. Das entspricht überhaupt nicht unserem menschlichen Denken. Wir Menschen möchten uns das, was wir haben wollen, gern verdienen. Und soweit ich weiß, fordern alle Religionen und auch viele Sekten die Menschen auf, Gutes zu tun, damit sie Gott gefallen, damit Gott mit ihnen zufrieden sein kann. Selbst die Galater, von denen wir im Neuen Testament lesen, hatten den Gedanken, dass zum Glauben auch noch Werke hinzukommen müssten. Und der Apostel Paulus hat sich die größte Mühe gegeben, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wir Menschen sind ganz auf Leistung eingestellt. Unser ganzes Leben. Wer was leistet, kommt vorwärts, wird anerkannt, ist angesehen, bekommt Geld, der hat's gut. Und wer nichts leistet, bleibt unten. Und mit dem Gedanken kommen wir zu Gott. Und so haben einmal die Juden den Herrn Jesus gefragt, was müssen wir tun, auf dass wir das Werk Gottes wirken? Und dann sagt der Herr, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. An die Stelle des Tuns An die Stelle der eigenen Leistung setzt er den Glauben, das Vertrauen in einen anderen. Warum können wir uns nicht selbst helfen? Wir Menschen wissen nicht, wie verloren wir sind. Sünde macht blind für Sünde. Darum kann kein Sünder erkennen, dass er ein Sünder ist, bis Gott ihm die Augen öffnet. Das ist ähnlich mit Geiz. Wenn wir einem Geizhals sagen, du bist geizig, dann sagt er, nein, ich bin nicht geizig, ich bin sparsam, ihr seid Verschwender. Der sieht das nicht. Der Arrogante empfindet nicht, dass er arrogant ist. Der denkt, wir wären nicht so dumm und sehen nicht, wie tüchtig er ist. Keiner erkennt seine eigentliche Schuld. Sünde macht blind für Sünde. Und nun zeigt unser Text uns die großen Gedanken Gottes in den ausgesprochenen Extremen. Der Mann, der hier Frieden findet, ist ein ausgesprochener Sonderfall. Aber für ihn war es am allerschwersten. Und an ihm zeigt uns der Herr, dass jeder kommen kann. Dieser Mann war erstens ein schlechter Kerl. Was er getan hat, wissen wir nicht, wahrscheinlich ein Mörder. Dann kam er in der letzten Stunde zum Herrn. Er hatte doch sicher schon vorher gehört, dass dieser Jesus durchs Land zog. Er kam dem Herrn ganz ungelegen. Dann hatte er absolut nichts zu bieten. Gar nichts. Und der Herr nimmt ihn doch an. Das ist das Wunderbare. Zunächst, er war ein schlechter Mensch. Er sagt zu seinem Kollegen, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wahrscheinlich hatten die beiden manche schlimme Dinge gedreht. Und jetzt sagt er, was unsere Taten wert sind. Und den Mann, den hat der Herr Jesus angenommen. Jetzt mag mancher denken, aber du kannst mich doch nicht mit einem Verbrecher vergleichen. Ich bin doch ein ordentlicher Bürger. Ich kann mir jederzeit ein Führungszeugnis holen. Sind wir wirklich alle in Ordnung? Die Bibel sagt nein. Der Apostel Paulus zitiert in Römer 3, dem Psalm 14. Und da heißt es, Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder. Gott hat gewissermaßen einen Lokaltermin gemacht. Er hat sich genau überzeugen wollen, was los ist. Und dann kommt er zu dem Ergebnis. Da ist kein Richter. Alle sind abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Diesen Gedanken wollen wir Menschen in der großen Mehrzahl nicht wahrhaben. Vor etwa 200 Jahren schrieb der französische Philosoph und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau sein berühmtestes Buch über die Erziehung. Und er hat darin behauptet, dass wenn ein Mensch eine gute Ausbildung genösse und zudem noch unter angenehmen Verhältnissen leben könnte, er auch gut würde. Denn wir Menschen seien in unserem Innersten gut. Man müsse uns bloß Gelegenheit geben, das zu entwickeln. Die Gedanken hat man natürlich freudig aufgenommen. Nun in der westlichen Welt, da haben ja die meisten eine gute Erziehung. Und die meisten leben unter angenehmen Verhältnissen. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Jugendkriminalität dauernd steigt. Auch Goethe war der Ansicht, wir wären gut. Er hat einmal gesagt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Die Sache hatte einen Haken. Er konnte sich selber nicht erlösen. Als es ans Sterben ging, hat er einen schlimmen Satz geschrieben. Ich stehe schon auf deiner finstern Brücke, furchtbare Ewigkeit. Ich bringe meinen Vollmachtsbrief zum Glücke. Ich bring ihn unerbrochen dir zurücke. Ich weiß nichts von Glückseligkeit. Das hat der Mann gesagt, der gemeint hat, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nun will ich kurz etwas dazwischen erzählen. 1936 wurden die Olympischen Spiele in Berlin durchgeführt. Und man wollte damals auch einen kleinen Beitrag zur Kultur leisten. Und so wurde denn eine deutsche Ruhmeshalle gebaut. In der Ruhmeshalle waren nur 3 Büsten ausgestellt. Und ich muss den Herrschern, wie immer man über sie denken mag, zugestehen, dass sie die 3 gut gewählt hatten. Die 3 größten Deutschen. Da sah man die Büste von Beethoven, von Kant und von Goethe. Und jetzt will ich sagen, was 2 dieser Männer gesagt haben. Kant, der Philosoph, hat gesagt, wir sind ein Geschlecht, das sich selbst beim Unglück seines besten Freundes noch freuen kann. Wenn der Geist Gottes mich nicht leitet, dann weiß ich, dass ich das auch fertig bringe. Goethe hat noch etwas viel Schlimmeres gesagt. Goethe hat einmal gesagt, ich habe noch nie von einem Verbrechen gehört, das ich nicht selbst auch hätte begehen können. Goethe hat doch von Mord gehört und Vergewaltigung und Perversionen. Und er sagt, hätte ich auch alle machen können. Also täuschen wir uns nicht. Die Bibel hat schon recht, wenn sie sagt, allzumal Sünder. Der Herr Jesus hat einmal ein langes Gespräch gehabt mit einem der vornehmsten jüdischen Lehrer in der Theologie, Nikodemus. Er hat ihn genannt, den Lehrer Israels. Und diesem Nikodemus hat er gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, Nikodemus, an dir ist nichts Gutes. Du musst absolut neu werden. So wie ein neugeborenes Kind ein völlig neuer Mensch ist, so musst auch du, Nikodemus, ganz neu werden. Was ist denn das Wesen der Sünde? Unsere Selbstständigkeit gegenüber Gott. Wir haben das gute Recht, unsere Selbstständigkeit gegenüber jedem Menschen zu verfechten und aufrechtzuerhalten. Nur nicht gegen Gott. Und die beiden ersten Menschen wollten sein wie Gott, auch wenn es dabei gegen seinen Willen ging. Wir wissen, ich habe schon mehrmals gesagt, dass Gott von uns Menschen Dank und Anbetung erwartet. Er hat Anspruch darauf. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter. Aber der Mensch will mit Gewalt sein eigener Herr sein und nicht Gottes Willen tun. Ein Mensch erkennt sich nur als Sünder, wenn er in der Nähe Gottes ist. Wir lesen in Jesaja 6, dass der Prophet Jesaja in den Himmel entrückt wurde und Gott auf seinem Thron sah. Jesaja war ein frommer, heiliger Mann. Durch ihn hat Gott uns die schönsten Offenbarungen und Verheißungen geschenkt. Aber als Jesaja in der Nähe Gottes war, da hat er nicht gesagt, endlich bin ich da, wo ich hingehöre, ich frommer Mann. Die Menschen auf der Erde haben mich ja immer nur gequält, hier bin ich richtig. Nein, er hat ausgerufen, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Sobald ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, erkennt er, dass er ein Sünder ist. Und einmal werden wir alle vor Gott stehen, vor ihm offenbar sein. Dieser Mann war ein Sünder und der Herr Jesus nahm ihn an. Das sagt uns, dass jeder kommen kann. Wir haben heute Abend die wunderbaren Verse aus dem 2. Timotheus, aus dem 1. Timotheusbrief gelesen, die der Apostel Paulus von sich selbst sagt. Er sagt, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir dem Ersten Gott die ganze Langmut erweise zum ewigen Leben für die, die an ihn glauben werden. Jesu Werk ist größer als alle Macht Satans. Das Werk am Kreuz war Gottes gewaltiger Triumph. Ich stelle mir das so vor, der Teufel als Feind Gottes wollte die Menschen vernichten. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich sie zur Sünde bringen kann, dann muss Gott sie verdammen. Denn Gott ist gerecht. Er kann keinen Sünder freisprechen. Ich muss sie nur für mich gewinnen. Und das wird Gott bis in die Ewigkeit quälen, dass deine Menschen alle bei mir sind. Und dann hat Gott einen Weg gefunden, einen wunderbaren Weg, um uns zu retten. Er hat in seinem Sohn unsere Sünde am Kreuz gesühnt. Und jetzt kann Gott vergeben, uns vergeben, ohne dass er von seiner Heiligkeit abweicht. Denn die Schuld ist gesühnt. In Römer 5, Vers 21 schreibt der Apostel Paulus, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher, auf dass wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Habt ihr das alle beachtet? Die Gnade herrscht in Gerechtigkeit, weil der Sohn Gottes unsere Schuld gesühnt hat, kann Gott uns begnadigen, ohne ungerecht zu werden. Also hier kam ein echter Sünder zum Herrn und der Herr nahm ihn an. Dieser Mann konnte nichts tun. Er hing ja da angenagelt. Er hatte nur noch seinen Kopf frei. Er konnte noch sehen, hören, sprechen, denken. Das alles konnte er. Aber das alles nur für einige Stunden. So wie er an dem Kreuz zwischen Himmel und Erde hing, so hing er auch jetzt schon zwischen Tod und Leben. Er war gar kein Lebender mehr, wenn er auch noch nicht tot war. Er konnte nichts mehr in Ordnung bringen. Er konnte nichts geloben, nichts in Aussicht stellen. Und den Mann nahm der Herr Jesus an. Es gibt heute immer Menschen, die wollen erst zum Herrn kommen, wenn sie in Ordnung sind. Die meinen, sie könnten erst kommen, wenn sie heilig sind. Dann kommst du nie. Der Herr selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Viele Menschen werden vom Herrn Jesus abgehalten durch ihren Stolz. Ich kann nur dahin kommen, indem ich meine Schuld bekenne und die Gnade für mich in Anspruch nehme, die er mir bietet. Anders kann ich nicht kommen. Vielleicht hat einer von uns einem anderen das Herz gebrochen oder die Ehre genommen und er lebt nicht mehr. Das können wir nie wieder in Ordnung bringen. Aber Johannes der Täufer hat vom Herrn gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Für uns unvorstellbar. Aber Gott kann Sünde wegnehmen. So, als sei sie nie geschehen. Oder wie es einmal im Neuen Testament heißt, so, dass wir kein Gewissen mehr von Sünde haben. Der Herr Jesus nimmt diesen Mann an, ohne ihm einen Vorwurf zu machen, ohne etwas von ihm zu fordern. Er sagt nicht, du musst was gut machen. Er sagt nicht, wie konntest du nur so leben? Er schenkt ihm das ewige Leben. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier kam ein Sünder, der konnte nichts mehr tun, und der Herr Jesus nahm ihn an. Er konnte sich auch auf nichts berufen. Er konnte nicht sagen, Herr, ich bin immer fleißig in die Synagoge gegangen. Du kannst die Pharisäer fragen, die können dir das bestätigen. Ich hatte auch die Absicht, mich zu bessern. Ich habe neulich lange mit einem Schriftgelehrten gesprochen. Er konnte auch auf keine guten Werke hinweisen. Er konnte absolut nichts bringen. Er macht doch nicht den Versuch. Er war ein Sünder vor den Toren der Ewigkeit, der nichts zu bringen hatte. Und der Herr Jesus nahm ihn an. Hat er wirklich nichts gebracht?
Doch, zwei Dinge. Buße und Glauben. Worin war seine Buße? Er sagt zu seinem Komplizen, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Überlegen wir den Satz einmal. Er sagt also, dass ich hier am Kreuz hänge, in Schande und Schmerzen. Das ist richtig. Das habe ich verdient. Pilatus, der mich zum Tode durch das Kreuz verurteilt hat, der hat recht getan. Das habe ich verdient. Die Soldaten, die mir die Nägel durch die Hände gehämmert haben, die haben richtig getan. Das habe ich verdient. Dass ich nachher verscharrt werde wie ein Hund, ohne Sarg, dass sie mir die Erde so ins Gesicht werfen, das habe ich verdient. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er hat auch nicht gesagt, da hat mich einer verführt. Ich wäre ja nie so weit gekommen, wenn ich der Böse oder der gewesen wäre. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das war Sündenerkenntnis. Das war Buße. Und die sprach er ganz offen aus. Nun Glaube. Er trat auf die Seite Jesu. Er sagte, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Damit hat er gesagt, das Urteil, das Pilatus gefällt hat, das war ein Justizmord. Dass die hohen Priester die Kreuzigung verlangt haben, war eine Schande. Die Volksmenge, die da schweigt, die sollte sich schämen. Die Jünger stehen stumm da. Keiner setzt sich ein. Er war der Einzige, der von Jesus Christus sprach und sagte, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und dann nennt er ihn Herr. Wie will man das verstehen? Der hing doch neben ihm am Kreuz. Und dann sagt er, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Also musste er doch mit der Auferstehung rechnen. Also musste er doch wissen, dass der neben ihm hing, ein König war, der ein Reich empfing. Was hatte der Mann nur für einen Glauben? Unfassbar. Ein japanischer Evangelist hat einmal das Wort Glauben ganz wunderbar definiert. Der hat gesagt, Glauben heißt durch den Horizont schauen. Wenn wir auf einem hohen Berge stehen, bei klarer Sicht, dann können wir sehr weit schauen. Aber dann gibt es eine Linie, wo Erde und Himmel sich begegnen. Dahindurch schaut keiner. Aber der Glaube, der schaut durch den Horizont in die Welt Gottes. Und so etwas muss das bei diesem Mann auch gewesen sein. Und er sah in diesem Herrn nicht nur den Mächtigen, der einmal in einem Reich kam. Er sah auch in ihm den Gütigen. Wann könnte denn sonst ein verurteilter Verbrecher sich an einen Herrn wenden? Der würde ihm sagen, du empfängst, was du verdient hast. Er wusste, dieser Jesus war die Liebe selbst. Wie kam er dazu? Sprach er das den anderen nach? Nein, kein anderer hat so gesprochen. Hat er den Verstand verloren? Nein, der Herr Jesus nahm ihn ernst. Hatte er Jesus vorher gekannt? Wahrscheinlich nicht. Sonst wäre er wohl kein Verbrecher geblieben. Hatte Jesus Sterben ihn beeindruckt? Ganz sicher. Aber das musste doch auch die Schriftgelehrten beeindrucken und die hohen Priester. Hier muss mehr gewesen sein. Gott muss es ihm geoffenbart haben. Gott muss einem Menschen die Augen öffnen über sich selbst und über Jesus Christus. Der Apostel Paulus beschreibt in Galater 1, Vers 15 seine Bekehrungsgeschichte. Ganz kurz. Er sagt, es gefiel Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat, wohl seinen Sohn in mir zu offenbaren. Saulus war ein fanatischer Pharisäer, ein Gegner Jesu, der die Christen verfolgte. Und dann hat Gott ihm geoffenbart, wer Jesus ist. Wird es dir auch offenbaren? Das hängt davon ab, wie ernsthaft du das suchst. Der Prophet Jesaja, Jeremia 29, Vers 13 schreibt, ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Ein Mensch, der wirklich die Wahrheit wissen will, kommt an. Wer es nur nebenbei wissen will, nur wissen will, ob er recht hat oder nicht, der kommt nicht an. Wenn dich mit deinem ganzen Herzen verlangt zu wissen, ob Jesus der Sohn Gottes ist und was mit dir ist, dann schenkt Gott dir die Klarheit. Bitte ihn aufrichtig und er gibt sie dir. Der Glaube erkennt, wer Jesus Christus ist. Und der Glaube erkennt Gottes Liebe, dass sie größer ist als alle menschliche Liebe. Ja, noch mehr. Größer als alle Erwartung. Heute geben viele Menschen auf. Warum haben wir denn so viele Nervenkranke? Warum gehen so viele Studenten zum Psychiater und Fachleute sagen uns, da wäre noch lange nicht genug, sie zu beraten? Der französische Philosoph Sartre hat kurz vor seinem Tode gesagt, nach allem Bemühen, nach allem Denken, finde ich jetzt den Mut zur Verzweiflung. Da sind viele. In englischen Büchern habe ich oft den Satz gelesen, Gott vergibt dir alles bis auf deine Verzweiflung. All deine bösen Taten sind nicht so schlimm, wie wenn du verzweifelst, wenn du nicht mehr glauben kannst, dass der ganz Große da oben auch der ganz Gütige ist. Da steht nun natürlich nicht in der Bibel das Wort. Aber Verzweiflung ist so ähnliches, etwas Ähnliches wie Nicht-Glauben. Und der Herr sagt ganz klar, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Heute können viele nicht mehr mit der Größe und der Macht Gottes rechnen. Heute gibt es Theologen und Pfarrer und Prediger und Redner, die sprechen nur noch von Mitmenschlichkeit und solch armen Dingen. Vom ewigen Leben, das wagen sie doch gar nicht. Und nun sehen wir mal, was die hier ist. Hier hängt ein Mann am Kreuz, in der jämmerlichsten Situation, in der ein Mensch sein kann. Und der hofft noch am Kreuz. Und der Herr Jesus nimmt ihn an. Der Herr Jesus hat gehört, als er mit ihm sprach. Er hat nicht immer gehört. Es gibt Menschen, die hat er glatt abfallen lassen. Da kam einmal einer und sagte, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Nun, durch Erbschwierigkeiten sind schon viele Streitigkeiten entstanden. Und dafür gerechte Teilung sorgen, das wäre doch ein gutes Werk gewesen. Und der Herr sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Ein andermal sind so viele Menschen versammelt, dass seine Mutter und seine Brüder nicht hereinkommen können. Und jetzt wird ihm von draußen gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Hat er da gesagt, bitte Platz machen, damit die hereinkommen können? Nein. Er hat gesagt, wer sind meine Mutter, wer meine Brüder, wer irgendeinem Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Der Herr Jesus hat keineswegs alle gehört. Aber als dieser arme, elende kam, da hat er gehört. Im Psalm, im Jesaja 66, stellt Gott sich vor als der Große, der den Himmel geschaffen hat, aber dann fügt er hinzu, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der verzagten Herzens ist und der da zittert vor meinem Wort. Und im Psalm 51, Vers 17 heißt es, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Wenn du mit allem am Ende bist, wenn du dir so jämmerlich und verkauft und verlassen vorkommst, wie dieser Mann am Kreuz, dann kannst du dich immer noch an den Herrn wenden. Er nimmt dich an. Der Mann hörte keinen Vorwurf. Der Herr stellte auch keine Frage. Und das sollte uns allen viel, viel Mut geben. Wenn du alles falsch gemacht hast, kannst du immer noch kommen. Der Herr hat diesen angenommen. Und da gibt er ihm eine herrliche Zusage. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist so etwas wie das Vorzimmer zum Himmel. Und der Hades so etwas wie das Vorzimmer zur Hölle. Und der Herr sagt ihm, du kommst ins Paradies. Und das Schöne ist, noch heute, und der Tag war gar nicht mehr so lang, und das Allerschönste mit mir. Gibt es denn eine herrlichere Zusage? Und wisst ihr, warum der Herr die gegeben hat? Damit wir alle Vertrauen zu ihm haben. Die meisten Menschen können ja Gott nicht vertrauen. Und darum hat er uns das alles so wunderbar vor Augen gestellt. Wir lesen, dass der Herr Jesus, nachdem er auferstanden war, vom Vater begrüßt worden ist als der hohe Priester. Und dass er durch die Himmel geschritten ist. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass zu einem Gespräch kam. Ich sage ausdrücklich, was ich jetzt sage, steht nicht in der Bibel. Das ist meine Fantasie, die kannst du ruhig ablehnen. Ich würde es aber doch mal sagen. Ich könnte mir denken, dass der Vater den Sohn gefragt hat, hast du auch schon einen Ersten mitgebracht als das Ergebnis deines Werkes am Kreuz? Da hat der Sohn zum Vater gesagt, ja, Vater, schau ins Paradies, da steht der Erste. Und dann hat der Vater diesen Mann gesehen, eine Jammergestalt, der Ausdruck der untersten Stufe der Menschheit. Und der ist der Erste, den der Herr mitgebracht hat, damit es allen anderen leichter fällt, an die wunderbare Liebe Gottes zu glauben. Wie Paulus gesagt hat, ich bin der Erste aller Sünder, aber darum ist mir Barmherzigkeit geworden. An mir, dem Ersten, zeigt der Herr seine ganze Gnade. Und jetzt geht es um dich. Du musst den Ernst der Lage erkennen. Der Sohn Gottes wäre nicht am Kreuz gestorben, wenn es nur darum ginge, unsere menschlichen Verhältnisse ein wenig zu bessern. Das ließe sich durch Verordnungen und ein klein wenig Druck von oben leicht erreichen. Er kam, weil etwas Furchtbares auf dem Spiel steht, weil wir uns alle vor Gott verantworten müssen, weil wir alle dem Gericht entgegengehen. Du kannst so schlecht sein, wie du willst. Du kannst Jesus Christus so ungelegen kommen, wie du willst. Aber du musst kommen. Da hing doch noch ein Zweiter am Kreuz. Warum ist der denn nicht gekommen? Der Herr hätte den doch sagen können, du da, dein Kollege, der hat sich gerade mit mir in Verbindung gesetzt, willst du nicht kommen? Das tut er nicht. Er ruft dich durch sein Wort, mehr sagt er dir nicht. Du bekommst keine Sondereinladung. Wenn du kommst, musst du freiwillig kommen. Wenn du nicht von dir aus kommst, wird dir keiner helfen. Wann wirst du kommen? Wenn du siehst, wie verloren du bist. Die Apostel haben in ihren Verkündigungen immer das Gericht betont. Als Petrus im Hause des römischen Hauptmanns Cornelius predigte, war sein vorletzter Satz, Gott hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass Jesus der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Das hat er diesem Hauptmann und seinen Freunden eingehämmert. Es kommt das Gericht. Und in Apostelgeschichte 2, nachdem Petrus die große Predigt, die Pfingstpredigt gehalten hat, da heißt es, und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch erretten von diesem bösen Geschlecht. Gott gibt sich alle Mühe. Er sagt uns, dass das Gericht kommt. Und er sagt uns, dass Jesus Christus
der Weg zum Leben ist. Und jetzt geht es darum, ob wir das erkennen, ob wir zu ihm kommen. Er fasst keinen beim Rock und sagt, du musst kommen. Er gibt uns sein Wort und er hält sein Wort für ausreichend. Was kann dich hindern zu kommen? Junge Menschen denken besonders, es entgingen ihnen die Freuden dieser Welt. Das ist ein ganz großer Betrug. Der erste Mensch, der so gedacht hat, war Eva. Und als Eva wieder vor Gott stand, hat sie gesagt, die Schlange betrog mich. Die Schlange betrügt auch heute noch Millionen Menschen, dass sie die Sünde lieben und die Lust lieben und nichts zu Gott wollen. Und dann sind da die Zweifel an der Liebe Gottes. Ach, wir Menschen sind schreckliche Wesen. Wir können dem Allmächtigen nicht vertrauen. Lies doch die Evangelien. Jesus Christus steht für alles, was gut und recht und wahr ist. Er ist der Letzte, der dich belügen könnte. Er konnte von sich sagen, ich bin die Wahrheit. Und der ruft dich zum Leben. Die Bibel sagt uns aber auch, dass da kein anderer Weg ist. Er ist der eine sichere Weg, aber auch der einzige. Und der ruft dich. Du kannst nicht tiefer gefallen sein als dieser Mann am Kreuz. Du kannst dem Herrn nicht ungelegener kommen als dieser kam. Du kannst nicht ärmer zu ihm kommen, dass du absolut nichts bieten kannst. Er hat den angenommen, er nimmt auch dich an. Er hat es sogar fest versprochen. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt geht es darum, dass du kommst. Eins musst du mitbringen. Absolute Ehrlichkeit. Und wenn du bis heute die ganze Welt belogen hast, dann versuch nicht noch, Jesus Christus zu belügen. Sag ihm die ganze Wahrheit. Und wenn es dir nicht ernst ist, dann bitte ihn lieber, dir zu helfen, dass du in die richtige Stimmung kommst. Du musst ihm dein ganzes Herz ausschütten. Du kommst zu ihm im Gebet. Er hört jedes Wort. Bekenn ihm deine Sünden, soweit du nur weißt. Und dann nimm die Gnade in Anspruch, die er dir bietet. Er hat unsere Schuld gesühnt. Bei ihm kann jeder Vergebung finden. Möge Gott dir schenken, dass du noch heute zu ihm kommst.